und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 8. April. Ich bin Ilonka und ich freue mich auch heute, dass ihr wieder dabei seid in unserer täglichen Bibellese und zuhört. Ich werde wie immer die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Vierte Mose, Kapitel 26. Die zweite Volkszählung. Nach der Plage sagte Jahwe zu Mose und dem Priester Eleasar ben Aaron: Zählt die ganze Gemeinschaft der Israeliten. Erfasst alle wehrfähigen Männer ab 20 Jahren nach ihren Sippen geordnet. Mose und Eleasar sagten das den Israeliten. Das geschah in der Jordanebene bei Jericho, dem moabitischen Steppengebiet. Es ging um die Männer ab 20 Jahren, wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Nun folgt die Liste der Männer Israels, die aus Ägypten ausgezogen waren. Ruben, der Erstgeborene Israels. Von seinen Söhnen Henoch, Palu, Hesron und Karmi stammen die Sippen der Henochiten, Paluiten, Hesroniten und Karmiten ab. Insgesamt waren es 43.730 Wehrfähige. Von Palu stammen Eliab und dessen Söhne Nemuel, Datan und Abiram ab, die Berufene der Gemeinschaft waren und sich zusammen mit den Anhängern Korachs gegen Mose und Aaron aufgelehnt hatten, als jene Gruppe gegen Jahwe rebellierte. Damals hatte sich die Erde geöffnet und sie und Korach verschlungen, damals als Korachs Rotte von 250 Männern durch das Feuer starb. Sie wurden zu einem warnenden Beispiel, aber die Nachkommen Korachs starben nicht. Von Simeons Söhnen Jemuel, Jamin, Jachin, Serach und Schaul stammen die Sippen der Jemueliten, Jaminiten, Jachiniten, Serachiten und Schauliten ab. Insgesamt waren es 22.200 Männer. Von Gads Söhnen Ziphion, Hagi, Shuni, Osni, Eri, Arod und Areli stammen die Sippen der Ziphioniten, Hagiten, Shuniten, Osniten, Eriten, Aroditen und Areliten ab. Insgesamt waren es 40.500 Wehrfähige. Judas Söhne Er und Onan starben schon im Land Kanaan. Von Judas Söhnen Schela, Peres, Serach, Hesron und Hamul stammen die Sippen der Schelaniten, Peresiten, Serachiten, Hesroniten und Hamuliten ab. Insgesamt waren es 76.500 Wehrfähige. Von den Söhnen Issachars, Tola, Puva, Jaschub und Shimron stammen die Sippen der Tolaiten, Puvaniten, Jaschubiten und Shimroniten ab. Insgesamt waren es 64.300 Wehrfähige. Von Sebulons Söhnen Seret, Elon und Jachleel stammen die Sippen der Serediten, Eloniten und Jachleeliten ab. Insgesamt waren es 60.500 Wehrfähige. Die Söhne Josefs waren Manasse und Ephraim. Von Manasses Sohn Machir stammt die Sippe der Machiriten ab. Machir wurde der Vater von Gilead, von dem die Sippe der Gileaditer abstammt. Von Gileads Söhnen Jesa, Helke, Asriel, Sichem, Shemida und Hefer stammen die Sippen der Jesriten, Helekiten, Asrieliten, der Sichemiten, Shemidaiten und Hefriiten ab. Zelophat, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern Töchter. Es waren Machla, Noah, Hokla, Milka und Tirza. Insgesamt waren es 52.700 Wehrfähige. Von Ephraims Söhnen Schutilach, Becher, Tahan stammen die Sippen der Schutilachiten, Becheriten und Tahaniten ab. Von Schutilachs Sohn Eran stammt die Sippe der Eraniten ab. Insgesamt waren es 32.500 Männer. Das waren die Sippen der Nachkommen Josefs. Von Benjamins Söhnen Bela, Ashbel, Ahiram, Shufam und Hufam stammen die Sippen der Belaiten, Ashbeliten, Ahiramiten, Shufamiten und Hufamiten ab. Von Belas Söhnen Arad und Naaman stammen die Sippen der Araditen und Naamaniten ab. Insgesamt waren es 45.600 Wehrfähige. Von Dans Sohn Schuham stammten die Sippen der Schuhamiten ab. Insgesamt waren es 64.400 Wehrfähige. Von Aschers Söhnen Jimna, Jeschwi und Beria stammen die Sippen der Jimnaiten, Jeschwiten und Beriiten ab. Von Berias Söhnen Heber und Malkiel stammen die Sippen der Hippariten und Malkieliten ab. Aschers Tochter hieß Serach. Insgesamt waren es 53.400 Wehrfähige. Von Naphtalis Söhnen Jachzeel, Guni, Jezer und Schillem stammen die Sippen der Jachzeeliten, Guniten, Jezeriten und Schillemiten ab. Insgesamt waren es 45.400 Wehrfähige. Die Gesamtzahl der wehrfähigen Männer Israels betrug 601.730. Jahwe sagte zu Mose: Diesen soll das Land als Erbbesitz zugeteilt werden, und zwar entsprechend ihrer Anzahl. Einem großen Stamm sollst du einen großen Erbbesitz zuteilen und einem kleinen einen kleinen. Jedem Stamm soll sein Erbbesitz nach der Zahl seiner Gemusterten zugeteilt werden. Die Verteilung selbst soll dann durch das Los geschehen. Nach dem Namen der Stämme ihrer Vorfahren sollen sie Erbbesitz erhalten. Nach dem Losentscheid soll der Erbbesitz zwischen den größeren und kleineren Stämmen verteilt werden. Von Levis Söhnen Gershon, Kehat und Merari stammen die Sippen der Gershoniten, Gehatiten und Merariten ab. Zu Levi gehören auch die Sippen der Libniten, Hebroniten, Machliten, Muschiten und Korachiten. Kehat war der Vater von Amram, dessen Frau hieß Jochebed. Sie war eine Tochter Levis und wurde schon in Ägypten geboren. Mit Amram bekam sie Mose, Aaron und deren Schwester Mirjam. Aaron wurde der Vater von Nadab, Abihu, Eleasa und Itamar. Nadab und Abihu starben, als sie Jahwe ein unerlaubtes Feueropfer brachten. Die Gesamtzahl aller männlichen gemusterten Leviten betrug 23.000. Sie wurde nicht zusammen mit den Israeliten erfasst, weil ihnen kein Erbbesitz zustand. Das waren diejenigen, die durch Mose und Eleasa im moabitischen Steppengebiet der Jordanebene gegenüber von Jericho gemustert wurden. Es war keiner unter ihnen, der schon von Mose und Aaron in der Wüste Sinai erfasst worden war. Denn Jahwe hatte ihnen gesagt, sie müssten alle in der Wüste sterben. Nur Kaleb ben Jefunne und Josua ben Nun waren von ihnen allen übrig geblieben. Sprüche Kapitel 18. Wer sich absondert, geht nur den eigenen Wünschen nach, gegen jede Einsicht wehrt er sich. Ein Dummkopf will die Sache nicht verstehen, er will nur zeigen, was er meint. Mit Gottlosen kommt Verachtung und mit der Schande die Schmach. Die Worte eines Menschen können tiefe Wasser sein, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Es ist nicht gut, Partei für den Schuldigen zu nehmen und dem Gerechten sein Recht zu verweigern. Die Reden eines Narren stiften Streit und sein Mund schreit, bis er Prügel bekommt. Der Mund des Narren ist sein Untergang. Seine Lippen bringen ihn zu Fall. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, man verschlingt sie mit großem Appetit. Wer seine Arbeit nachlässig tut, ist wie einer, der alles zerstört. Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit. Sein Vermögen hält der Reiche für eine sichere Stadt. In seiner Einbildung ist er ein verlässlicher Schutz. Vor dem Sturz will mancher hoch hinaus, doch der Ehre geht Demut voraus. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Der Mut eines Menschen überwindet die Krankheit, doch wer hilft einem lebensmüden Geist? Ein verständiger Mensch erweitert sein Wissen, spitzt die Ohren und lernt stets dazu. Geschenke öffnen viele Türen, selbst zu den Großen geleiten sie dich. Wer als Erster aussagt, hat scheinbar Recht, doch dann kommt sein Gegner und stellt es in Frage. Das Los beendet den Streit, bringt Mächtige auseinander. Ein getäuschter Bruder ist wie eine verschlossene Burg, wie ein Festungsriegel trennt ein Streit. Von der Frucht des Mundes wird der Körper satt, vom Erfolg der Lippen kann man leben. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Wer seine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und dazu das Gefallen Jahwes. Der Arme muss bescheiden fragen, der Reiche antwortet hart. Viele Gefährten gefährden dich. Ein echter Freund ist treuer als ein Bruder. Bevor wir mit dem ersten Korintherbrief heute starten, möchte ich euch eine Einleitung dazu geben. Es geht um Liebe, die gelebt werden muss. Der erste Besuch des Paulus in Korinth dauerte 1,5 Jahre. In dieser Zeit war die Gemeinde dort entstanden. Anschließend reiste er nach Jerusalem und kehrte dann nach Antiochia zurück, in die Gemeinde, die ihn zum Missionarsdienst ausgesandt hatte. Noch im gleichen Jahr brach er zu seiner dritten Missionsreise auf. Und gegen Ende des Jahres traf er dann in Ephesus ein. Er ging dort regelmäßig in die Synagoge und versuchte, die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus ihr Messias war. Als es dann zu Spannungen kam, brach er den Kontakt zur Synagoge ab und versammelte die Gemeinde im Lehrsaal eines gewissen Tyrannus. Das tat er 2 Jahre lang. In dieser Zeit, es wird also etwa um 54 nach Christus gewesen sein, schrieb Paulus einen ersten Brief nach Korinth, den er in Kapitel 5, Vers 9 erwähnt. Im Winter kamen Besucher aus Korinth zu ihm, die Nachrichten aus der Gemeinde übermittelten und auch einen Brief mitbrachten. Und daraufhin schrieb Paulus einen zweiten Brief an die Gemeinde und ließ ihn von Timotheus überbringen. Und das ist dieser Brief aus dem Jahr 55 nach Christus, der uns als erster Korintherbrief überliefert ist. Es gab also eigentlich schon einen ersten Brief vor diesem ersten Korintherbrief. Es geht darum, wie die Liebe, an der es den Christen in Korinth mangelte, das Herzstück des Gemeindelebens und der Gläubigen sein muss. Wir lesen heute Kapitel 1. Ich danke Gott für euch. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die, die Jesus Christus geheiligt hat, die berufenen Heiligen, und an alle, die irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Gnade und Friede seien mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Eine Anmerkung? Korinth war eine wichtige Stadt in Griechenland, die auf der Landenge zum Peloponnes den Handel von Nord nach Süd beherrschte und durch 2 Häfen auch den Seehandel von Ost nach West. Sie war die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Und mit Heiligen sind hier die Christen gemeint, nämlich alle, die zu dem heiligen Gott gehören dürfen. Und weiter im Text. Immer wieder danke ich Gott für euch und für die Gnade, die Gott euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Denn durch ihn seid ihr in jeder Beziehung und jeder Art von geistgewirktem Wort und geistlicher Erkenntnis reich gemacht worden. Die Botschaft von Christus hat festen Boden unter euch gewonnen. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und so wartet ihr zuversichtlich auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch bis ans Ende Festigkeit verleihen, so dass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus frei von jedem Tadel dasteht. Ja, Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus, ist wirklich treu. Duldet keine Spaltungen unter euch. Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch dringend, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein. Haltet in derselben Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haushalt von Chloe habe ich nämlich erfahren, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, ich zu Kephas. Ich zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Wurde Paulus etwa für euch gekreuzigt oder seid ihr vielleicht auf den Namen von Paulus getauft worden? Ich bin Gott dankbar, dass ich außer Crispus und Gaius niemand von euch getauft habe, damit keiner auf die Idee kommen kann, er sei auf meinen Namen getauft worden. Da fällt mir ein, dass ich auch den Stephanas und seine Hausgemeinschaft getauft habe. Ob ich sonst noch jemand getauft habe, weiß ich nicht mehr. Christus hat mich ja nicht zum Taufen ausgesandt, sondern zur Verkündigung des Evangeliums. Habt ihr die Botschaft vom Kreuz richtig verstanden? Die Botschaft darf ich aber nicht mit kunstfertigen Worten menschlicher Weisheit wiedergeben, denn sonst verliert das Kreuz des Christus seinen Inhalt. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen, und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was die Welt als niedrig und bedeutungslos sieht, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können, euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt, zur Gerechtigkeit, die von ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Es sollte so kommen, wie geschrieben steht. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das war der heutige Bibeltext. Ich will euch noch den Wochenspruch mitgeben für die kommende Woche. Der steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.